Hyperpolitik. Ein Jacobin Podcast.
Ist die Wissenschaftsfreiheit in Gefahr und kann man sich der AfD bzw. dem Parteitag widersetzen und ist ein AfD-Verbot in der jetzigen Zeit eigentlich das beste Mittel? Das und mehr in der heutigen Folge von Hyperpolitik. Hallo und herzlich willkommen. Bei Hyperpolitik geht es jede Woche um hochpolitisierte Zeiten ohne politische Folgen. Mein Name ist Ines Schwertner und ich spreche jede Woche über das, was in der Welt passiert, worüber wir uns aufregen, was in den Nachrichten, in den Medien steht und versuche das politisch einzuordnen. Vielen Dank auch für eure vielen Rückmeldungen zu der letzten Folge, zur Wahlanalyse. Dazu zwei Anmerkungen vorab, weil ein paar Fragen dazu gekommen sind, die ein kleines Missverständnis waren, nämlich zu der Neuwahl in Frankreich. Es wird nicht der Präsident gewählt, sondern die Nationalversammlung wird neu gewählt. Das war missverständlich, weil ich gleich in Personenwahl in Thüringen und Bürgermeisterwahlen herumgerutscht bin. Aber jedenfalls das noch einmal zur Klarstellung, falls ihr die letzte Folge hört. Und auch, es haben auch viele gefragt, warum ich nichts zur Linken gesagt habe, obwohl ich ja selber für die Linke kandidiert habe. Ich habe das nicht nur aus Scham ausgespart, sondern weil es dazu noch mal eine extra Folge hier bei Jacobin geben wird, etwas ausführlicher. Und deswegen habe ich das nur am Rande erwähnt, aber natürlich gehört das zur Reflexion auch der Europa- und Kommunalwahlen zusammen. Also freut euch auf diese Analyse. Das wird dann wahrscheinlich nicht hier bei Hyperpolitik sein, sondern in einem unserer anderen tollen Jacobin-Podcast-Formate. Es lohnt sich, sie alle anzuhören. Aber jetzt mal fernab von der Eigenwerbung geht es ja eigentlich um die Politik. Und ich weiß, oft genug bei Hyperpolitik geht es um die FDP. Ich kann nichts dafür. Die FDP liefert einfach dauernd Material. Und es ist in diesem Fall mal nicht Marie-Agnes Strack-Zimmermann mit diesem schrecklichen Namen, sondern die andere Frau mit dem schrecklichen Namen. Es ist, ich weiß, kein Mensch kann was für seine oder ihre Namen. Aber die Namen der FDP sind wirklich Wahnsinn. Es geht jetzt um die Bildungsministerin, Frau Stark-Watzinger. Auch ein toller Doppelname. Schlimmer als dieser ist allerdings ihre Position. Bisher ist sie aus meiner Sicht vor allem durch Nichttätigkeit aufgefallen, aber ein Skandal prägt jetzt gerade zumindest die Lehrenden und auch den Unibetrieb, den Wissenschaftsbetrieb sehr, sehr stark. Denn Frau Stark-Watzinger steht im Verdacht, in die Wissenschaftsfreiheit eingegriffen zu haben. Was ist passiert? Sie hat, oder andersherum, vor ein paar Wochen gab es an Berliner Universitäten Protestcamps, pro-palästinensische Protestcamps von Studierenden. Das gab es überall auf der Welt. Also es war so eine kleine, oder nicht überall, aber in vielen Universitätsstädten gab es diese Protestcamps, insbesondere auch in den USA, und so ist es wie alles ein paar Wochen später auch in die deutschen Städte rübergeschwappt, insbesondere nach Berlin eben. Und diese Protestcamps wurden aber relativ schnell wieder geräumt, also auch ziemlich brutal geräumt, eben mit der Begründung, hier werden anti-israelische, antisemitische Worte gerufen und so weiter. Diese Protestcamps müssen geräumt werden, relativ fix. Und die Bildungsministerin hat das eben auch sehr, sehr stark mit unterstützt und durchgesetzt. Nach der Räumung der Protestcamps gab es dann einen offenen Brief von Hunderten bis zu Tausenden Lehrenden, also Lehrende an Universitäten, die gesagt haben, man muss nicht mit allem übereinstimmen. Und natürlich, wenn es Grenzen überschreitet, dann müssen sie auch verboten werden, aber friedlicher Protest und Protestcamps sind erlaubt und sollten an der Universität, die ein Ort ist von auch kritischer Theorie und auch ein Ort ist von Protest seit Jahrzehnten, sollte das auch möglich sein. Also viele Lehrende haben sich eben solidarisiert und jetzt ist Folgendes passiert im Ministerium offenbar. So hat eine Panorama-Recherche der ARD ergeben, dass aus dem Ministerium heraus dann geprüft werden sollte, wer diese Hochschullehrer sind, die da diesen offenen Brief mit unterschrieben haben, die damit protestiert haben. Da gab es auch eine große Bildkampagne dazu. Also nichts passiert nur aus dem Ministerium heraus, sondern eben auch praktischerweise begleitet von einer Springer-Kampagne. Und diese Recherche ergibt eben, dass das Ministerium geprüft haben soll, ob man diesen Lehrenden dann nicht Gelder, öffentliche Gelder verweisen kann, also verbieten kann oder ob man die entziehen kann. Und das ist eben erst jetzt rausgekommen, Wochen später durch diese Recherche. Und es gab wohl auch Mitarbeiter im Bildungsministerium, die gesagt haben, das geht eigentlich nicht. Also das ist das eine, Inhalte bei solchen Protestcamps zu verbieten oder auch zu räumen. Es ist etwas anderes, ob man diejenigen, die sich damit solidarisieren, dann, ob man ihnen die Gelder entziehen kann, ohne das irgendwie öffentlich publik zu machen, einfach weil sie sich damit solidarisiert haben, also ja nicht mal im Verdacht stehen, selber in irgendeiner Weise etwas Antisemitisches gesagt zu haben. Und und für diesen Brief allein und für die Unterzeichnung des Briefes kann es also keine derartige Strafe geben. Also es gab wohl Bedenken von Mitarbeitern, aber es wurde wohl eben trotzdem geprüft. Und jetzt, was ist passiert, seitdem diese Recherche rausgekommen ist? Es gab viele Rücktrittsersuche, nicht nur der Opposition, sondern eben auch von Menschen, die an den Hochschulen selbst arbeiten, weil sie sagen, das kann nicht sein, dass die Ministerin, die Bildungsministerin, die an erster Stelle dafür steht, eigentlich die freie Lehre zu schützen, dass die sie untergräbt und eben sogar hintenrum ihnen die Gelder entzieht, ist ein sehr, sehr antiliberaler, antifreiheitlicher Akt eigentlich und gefährdet eben die Wissenschaftsfreiheit in ihren Grundzügen. Was interessanterweise die Springer-Presse, die sonst sehr, sehr stark auf ihre freiheitlichen Werte besteht, in dem Fall überhaupt gar nicht angeprangert hat, woran man erkennen kann, dass Freiheit immer nur dann gilt, vielleicht wenn sie den eigenen Interessen nützt und nicht mehr, wenn sie zum Beispiel politisch entgegengesetzten Interessen unterstützt. Jedenfalls hat Stark-Watzinger keine Konsequenzen gezogen. Es gab eine Bundespressekonferenz, die äußerst, äußerst peinlich war. Und ihre Konsequenz ist, die Staatssekretärin Sabine Döring zu feuern. Also irgendjemand muss verantwortlich gemacht werden. Irgendjemand ist das Bauernopfer. Es ist nicht so, dass die Staatssekretärin einen besonders tollen Job gemacht hätte. Also ich glaube, niemand weint ihr eine Träne nach. Aber eigentlich hat die Ministerin selbst eben keine Konsequenzen mehr daraus gezogen, auch ein Anzeichen von Hyperpolitik. Seit mehreren Jahren beobachten wir das, dass sehr, sehr viele Ministerinnen, Minister eigentlich ohne Probleme noch weiter politisch weitermachen können, auch wenn solche Skandale ans Licht kommen. Also man weiß nicht, wie sie das jetzt, ob sie das jetzt unbeschadet verträgt, aber jedenfalls hat sie das erstmal so versucht zu überstehen. Und ich glaube, der Punkt, den sie dann noch gemacht hat, das ist noch interessant zu erwähnen, dass sie danach in ihrer Erklärung eben versucht hat, wieder das Feld zu verschieben und von dem eigentlichen Problem der Wissenschaftsfreiheit abzulenken, indem sie eben in ihrer Erklärung, vor allem auf Twitter oder X, gesagt hat, sie ist bis heute beschämt und verwundert über über den Antisemitismus und auch über die, wie wenig eigentlich der terroristische Akt der Hamas da heruntergespielt wurde in diesem Brief. Und das kann sie ja so sehen. Also das ist ja komplett auch ihrer Meinungsfreiheit offen gelassen, dass sie diesen Brief nicht richtig findet. Aber in ihrer Funktion als Bildungsministerin zu prüfen, ob Gelder zu streichen sind, das ist eben auf einem ganz anderen Feld. Und das wäre eigentlich nur souverän, das zu trennen, den politischen Inhalt davon zu trennen, von dieser Funktion. Sie kann den Brief kritisieren, sie könnte ihn auch, wenn er gegen das Grundgesetz verstoßen würde, kann sie natürlich Maßnahmen einleiten, aber für den Moment, das hat sie nicht getan, sondern hat ihn einfach nur kritisiert und eben weiter versucht, auf diesem Feld zu sprechen, woran man wieder merkt, dass Antisemitismus oft vorgeschoben wird und auch die Staatsräson vorgeschoben wird. Dazu hatten wir jetzt viele Folgen schon, auch viele andere verschiedene Folgen in den Jacobin-Podcast, dass sie vorgeschoben wird um von vielen anderen politischen Problemen, wie zum Beispiel den Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, abzulenken, um das vorzuschieben. Und damit tut man tatsächlichen antisemitischen Vorgehen, also damit tut man eigentlich niemandem Gefallen, weil man eigentlich tatsächlichen Antisemitismus dann verharmlost und weil man sagt, das ist eigentlich so ein offener Brief. Ihr könnt ihn euch ja gerne auch nochmal anschauen, der wirklich nichts Antisemitisches in sich trägt. Wenn man so einen offenen Brief dann vorschiebt als quasi Gewalttat, um dann die eigentliche, den eigentlichen eigenen politischen Akt zu verdecken, dann erweist man wirklich jedem einen Bärendienst und dann verwischen die Konturen komplett. Und zuletzt muss man immer wieder sagen, die FDP, die sich selbst als die liberale Partei zeigt, man merkt alle Marktradikalen, alle rechtslibertären Tendenzen auch in der FDP. Wir hatten das sehr, sehr schön bei dem argentinischen Präsidenten Milei. Milei, Gott, ich werde es niemals, es gibt schon 1000 Kommentare dazu, es tut mir leid, Milei. Der jetzt übrigens den Friedrich-Hayek-Preis bekommt und auch in Hamburg zu Gast war. Aber das ist nur eine Randnotiz, dass diese Marktlibertären, dass die am Ende immer auch antifreiheitlich, antilibertäre Politik machen und immer nur im Sinne des Kapitals und im Sinne der herrschenden Klasse. Und auch dieses Beispiel von Frau Stark-Watzinger zeigt das sehr, sehr eindrucksvoll. Wir gehen weiter von der, ein schöner Übergang von den Rechtslibertären, gehen wir weiter zu den Rechtsradikalen. Es gab kürzlich eine neue Umfrage aus Thüringen, denn nach den Wahlen ist vor den Wahlen bekanntlicherweise und die Landtagswahlen im Osten stehen an und in Thüringen, die AfD derzeit da stärkste Partei, hat ein mini bisschen verloren, minus ein Prozentpunkt, steht aber immer noch bei 28%, ist die stärkste Partei in Thüringen derzeit, gefolgt von der CDU und vor allem von BSW. Das heißt, im Moment sieht es nach einer, ich sag mal, schwierigen Konstellation aus einer Mischung von rechten, rechtskonservativen, im Zweifel jongieren zwischen rechtspopulistischen und linken Positionen. Also es ist eine ganz, ganz wilde Melange in Thüringen und es wird eine sehr, sehr schwierige Koalitionsbildung, das kann man jetzt schon mal sagen. Und die AfD stellt sich darauf ein, freut sich natürlich mit dem Höcke-Flügel, dass sie die stärkste Partei werden könnte, aber gar nicht regieren müssen, also die anderen vor sich her scheuchen können. Und diese Ergebnisse vor Augen gibt es natürlich gesellschaftliche Gegenreaktionen und es gibt zwei Bündnisse, über die ich heute sprechen will, bei Hyperpolitik, weil sie aus meiner Sicht wirklich der, obwohl ich damit sympathisiere, das sage ich gleich zu Beginn, der Inbegriff von Hyperpolitik auch sind und deshalb schwierig zu unterstützen sind. Sage ich mal so, das eine ist AfD widersetzen. Es gibt viele, viele auch linke Influencerinnen und Influencer und auch Gewerkschafterinnen und Politiker, die das Bündnis AfD widersetzen unterstützen. Es geht darum, am 29. Juni den Bundesparteitag der AfD in Essen zu blockieren. Dort wird eben nochmal vermutlich ja eine neue weitere Rechtsentwicklung in der Entwicklung der allgemeinen AfD vollzogen. Man wird sich auf die Ostlandtagswahlen einstimmen und ja, das Ganze findet in Essen statt. Im Zuge dessen hat sich ein großes Bündnis gebildet aus eben Gewerkschaften, auch NGOs, Parteien, also wirklich ein großes Bündnis. Es werden Busse gechartert und gebucht, um eben Tausende dahin zu mobilisieren. Und obwohl ich, wie gesagt, damit sympathisiere und auch in der letzten Woche auf einem Podium saß von Studierenden, die natürlich auch mit dahin mobilisieren und ich das vom Prinzip her auch gut und verständlich finde, wenn insbesondere auch junge Leute sagen, das können wir jetzt nicht machen, wir setzen uns auf die Straße und blockieren das, aber auch Beschäftigte der Krankenhäuser machen das erfreulicherweise. Also es gibt ja wirklich einen ein großes Bündnis, insbesondere eben auch in Nordrhein-Westfalen, wo es ja natürlich auch eine starke Rechte gibt. Also es ist ja nicht nur ein Ostphänomen, das haben wir ja auch schon ganz oft besprochen. Und insofern ein interessantes Bündnis und es wird wahrscheinlich eben auch sehr, sehr groß. Aber es ist eben genau das, was Anton Jäger als kurzfristige Mobilisierung bezeichnet, die de facto, also im besten Falle, wenn es wirklich gut läuft, kann man den AfD-Parteitag blockieren, indem zum Beispiel Delegierte vielleicht nicht ankommen können. Es wird wahrscheinlich irgendwie Aktionen geben, die ganz viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, tolle Banner und was auch immer, tolle Sprüche. Es wird wahrscheinlich auch in der Tagesschau sein. Also dann ist das Ziel erreicht. Und wenn das Ziel war, dann kann man sagen, okay, man hat auf jeden Fall einen Tag, wenn nicht sogar ein paar Tage drumherum, Aufmerksamkeit erreicht, aber es wird wahrscheinlich weder die Rechtsentwicklung in der AfD selber in irgendeiner Weise aufhalten, denn die Entscheidungen werden bei den Ostlandtagswahlen getroffen und es wird eben wahrscheinlich auch diese tiefer sitzende rechte Hegemonie nicht brechen. Ich glaube, das ist auch allen bewusst, die zu dieser Demo aufrufen, aber man muss sich eben trotzdem fragen, wo stecke ich jetzt gerade in dieser Zeit meine Energie rein? Und als ich gefragt wurde, kannst du nicht auch deine Genossinnen und Genossen in Sachsen-Anhalt mobilisieren, Busse dafür zu organisieren, habe ich gesagt, das kann ich tatsächlich nicht machen, weil wir selbst sehr, sehr wenige Ressourcen, sehr wenige Menschen, sehr wenige Gelder haben. Und wir haben die AfD zu Hause. Also wo wir Wahlkampf gemacht haben in AfD-Hochburgen, da ist das Problem vor der Haustür und man muss sich Strategien überlegen, wie man dort überhaupt noch Menschen erreichen kann, wenn man eine AfD von 30-40% in der eigenen Stadt hat. Und ich kann dann ganz, ganz schwer den Basisgenossen aus Sachsen-Anhalt oder ganz, ganz schwer den Basisgenossen aus der Fläche sagen, fahrt mal in den Westen und widersetzt euch der AfD, wenn sie es eigentlich jeden Tag zu Hause tun. Und natürlich hat so eine Mobilisierung, auch eine große Demo, immer einen großen Effekt auch auf einen selbst. Also man merkt es ja immer wieder, dass es auch schön ist, mit Hunderten oder Tausenden Menschen gemeinsam bei lauter Musik und irgendwie Fahren und so weiter. Das ganze Spektakel ist natürlich immer wieder erhebend und deswegen jeder, der hinfährt, um Gottes Willen, macht es und fühlt euch wieder in einer Gemeinschaft zu Hause. Dagegen ist nichts Falsches zu sagen und trotzdem eben als strategische Entscheidung. Für mich war klar, ich werde dahin nicht mobilisieren, weil eigentlich gerade der Ansatz von mir auch war, bei den Parteistrukturen vor Ort zu versuchen, wieder eine Strategie zu fahren, die mittel- und langfristig ist, also die soziale Politik stellt, gegen diese kurzfristigen Mobilisierungsversuche, weil sie ehrlich gesagt auch nach den großen, riesengroßen Massendemonstrationen, die vielleicht einen Effekt hatten auf das AfD-Ergebnis, das lässt sich ganz, ganz schwer wirklich zeigen, weil es eben gleichzeitig noch andere Faktoren gab wie BSW oder eben auch sowieso allgemeinpolitische Stimmung und Themenlagen, deswegen schwer voneinander zu trennen, ob die Demos wirklich einen Effekt hatten. Aber ich glaube, dass diese eine Demo jedenfalls nichts Großes verändern wird im Hinblick darauf, wie sich die AfD festsetzen wird in den ostdeutschen Landtagen und Kommunen. Und insofern, das ist der eine Ausdruck. Wie gesagt, wenn ihr hinfahrt, wünsche ich euch alles Gute und kommt gut wieder nach Hause. Als strategischer Ansatz ist es aber wirklich der Inbegriff von Hyperpolitik, wenn daraus nicht in irgendeiner Weise langfristige Organisierung erwächst. Also es kann natürlich eine Mobilisierung sein, die aber trotzdem Strukturen schaffen will, die dann längerfristig halten. Ich glaube, die langfristigste beste Organisierung ist eben in Organisationen wie Parteien und Gewerkschaften, aber solche Bündnisse können natürlich eine gewisse Dynamik entwickeln, die dahin führen. Aber ich werde dazu jedenfalls nicht extra mobilisieren, genauso wie bei dem anderen Thema. Das ist das zweite Bündnis, was sich gerade gebildet hat, zu einem AfD-Verbot, das jetzt durchgesetzt werden soll. Also eine, auch hier wieder eine Mischung von Akteuren. Ich glaube, die Interventionistische Linke ist dabei, der Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der da zwar aufhört, aber ja trotzdem in dieser Funktion als solcher da ist. Also schon ein auch zivilgesellschaftliches Bündnis, auch Juristen sind dabei, die dieses AfD-Verbot jetzt besonders schnell vorantreiben wollen, natürlich auch im Zuge jetzt des Parteitages und im Zuge der Landtagswahlen. Sie sagen, dass die AfD gegen Artikel 1 des Grundgesetzes verstößt und möchten die Institution, insbesondere das Bundesverfassungsgericht, drängen, also dieses AfD-Verbot zu prüfen. Dagegen gibt es auch kritische juristische Stimmen, also um das Ganze erstmal auf der juristischen Ebene einzuordnen. Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon mal, aber nicht so dezidiert. Jetzt ist es nochmal anders auf der Tagesordnung, weil dieses Bündnis das eben so klar sagt, was juristisch erst einmal daran schwierig ist zu prüfen. Es könnte eine lange Prüfzeit haben, weil einfach viele sagen, wir müssen jetzt erstmal weiter Material sammeln. Was natürlich, also was im Prinzip ein bisschen quatschig ist, weil schon einzelne Landesverbände, wie zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, schon als gesichert rechtsextrem eingestuft wurden. Also so viel mehr Material muss man wahrscheinlich nicht sammeln, aber man müsste es eben bundesweit, um ein bundesweites AfD-Verbot anzustreben, müsste man das nicht nur von einzelnen Mitgliedern, sondern von mehreren Strukturen, auch nicht nur der Jugendorganisation, langfristig weiterhin prüfen. Und es gibt natürlich die große Gefahr, dass das auch scheitert, also dass dieser Prozess nach wie vielen, nach welcher Zeit auch immer scheitert und dann die AfD das Argument hat, das verbriefte Argument hat, verfassungskonform zu sein, was natürlich dann auch wiederum der Sache einen Bärendienst erweisen würde. Und die AfD könnte das einfach komplett ausschlachten für sich und sagen, seht ihr, da haben wir doch das Feigenblatt. Das ist also etwas, was sowieso viel, viel Aufmerksamkeit wahrscheinlich bekommt. Also wahrscheinlich wird die AfD noch mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen als ohnehin schon. Und sie könnte daraus sogar als Siegerin hervorgehen. Also es ist einfach ein sehr, sehr, ein sehr riskantes Vorhaben, auch aus juristischer Sicht. Und wenn man es einmal historisch betrachtet, Parteienverbote, das wirklich scharfe Schwert in einer Parteiendemokratie. Parteienverbote kennen wir auch durch Parteiverbote gegen kommunistische Parteien und hat deswegen nicht nur ein Geschmäckle, sondern eigentlich immer auch diese Doppeldeutigkeit, weil sie eigentlich immer vom herrschenden Diskurs, von der herrschenden Klasse auch durchgesetzt werden und eben immer auch wie Berufsverbote durchgesetzt werden können, auch gegen linke, sozialistische, kommunistische Parteien und Einzelne. Und deswegen, das habe ich auch schon häufiger in den letzten Folgen gesagt, ist besonders aus linker Sicht mit solchen Parteiverboten schwierig zu handhaben, weil sie im Zweifel auch immer uns selbst treffen können, wenn sie einmal gängig sind. Also natürlich würde man vielleicht nicht sagen, eine sozialistische Partei verstößt gegen Artikel 1 des Grundgesetzes, aber nicht umsonst werden auch linke Gruppen immer wieder vom Verfassungsschutz beobachtet, weil natürlich auch danach gesucht wird, wo verstoßen linke Gruppen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und das heißt, es kann immer auch auf uns selbst zurückfallen, wenn wir dieses jetzt als den einen Maßstab nehmen, um eine faschistische Partei verbieten zu wollen. Also allein juristisch schwierig, aber vor allem politisch. Das ist, glaube ich, das Hauptargument, dass eben diese Parteienverbote im Sinne der Herrschenden sind und deswegen immer auch ein Ausdruck der herrschenden Kräfteverhältnisse. Also und ich komme wieder zurück auf die Umfrage in Thüringen, in einem Land, in dem vermehrt in Bundesländern die AfD die stärkste Partei ist, die CDU die zweitstärkste Partei ist, ein BSW, das wir noch nicht richtig einschätzen können. Das heißt, indem die Kräfteverhältnisse so sind, dass über 2/3 der Parteien mindestens auf diesem rechten Gefilde mitschwimmen zum Teil, in solchen politischen Kräfteverhältnissen eine Partei verbieten zu wollen, löst das Problem vermutlich nicht, selbst wenn es gelänge, dann könnte sich eine weitere Partei schnell bilden. Das merken wir jetzt. Parteien können sich sehr, sehr schnell gründen. Und die Rechtsverschiebung wäre nicht weg. Und es ist politisch ganz, ganz schwer zu argumentieren, insbesondere den Wählerinnen und Wählern gegenüber, die halt zu 30-40% die AfD wählen zum Teil, denen dann zu sagen, okay, das ist nicht mehr dein demokratisches Recht, die Partei gibt es nicht mehr, das wird wahrscheinlich für eine weiteren Verdruss, für weitere Rechtsverschiebungen sorgen. Das bedeutet nicht, dass ich nicht sagen würde, dass die AfD nicht gefährlich ist. Natürlich, definitiv gibt es gewaltbereite Teile, sie ist gesichert rechtsextrem und hat sicherlich auch Umsturzfantasien und so weiter. Und es ist auch ein gutes Argument zu sagen, wir müssen der Organisation die Gelder entziehen, insbesondere auch der Jugendorganisation die Ressourcen entziehen. Das kann kurzfristig natürlich etwas bringen und die Strukturen auch dieser Parteiorganisation wegbrechen. Ich sehe diese Argumente sehr, sehr wohl. Glaube aber, dass mindestens im Osten, eben da, wo es jetzt darum geht, eben auch in Thüringen ganz, ganz eindeutig, dass das falsche Signal wäre zum jetzigen Zeitpunkt und dass der Zug in dieser Hinsicht auch schon abgefahren ist, weil die AfD eben schon so stark ist, dass sie nicht nur hegemonial geworden ist, sondern sich selbst dann eben auch schon als staatstragend geben kann. Und die anderen Parteien, das habe ich ja am Anfang schon gesagt, vor sich hertreiben kann. Also es kann die Strategie der AfD sein, gar nicht zu regieren, obwohl sie die stärkste Kraft sind. Und das heißt, es gibt einfach eine lose Verbindung oder eine schwierige Konstellation aus CDU, SPD und BSP könnte es geben. Und das heißt, die AfD spielt natürlich damit, dann stärkste Kraft zu sein, aber eigentlich immer noch in der Opposition zu sein. Eine wahnsinnig gute Position eigentlich für sie, was aber eindeutig zeigt, sie spielen auf lange Sicht. Sie spielen auf Geländegewinne und alles, was jetzt kurzfristige Aktionen sind, auch sehr schnelle Aktionen wie AfD widersetzen, wie das AfD-Verbot, zieht eben sehr, sehr viel Aufmerksamkeit darauf und wird wahrscheinlich sogar den Effekt, den die AfD hat, nämlich Antrieb zu sein für viele, die sie wählen, dass etwas ganz anders wird in der Politik, weil sie so, also nicht nur, weil sie selber auch rechtsextrem denken oder rechte Gedankenmuster haben, sondern weil sie eben auch dieser Denkzettel, dieses gegen alle politischen Parteien, niemand vertritt uns mehr. Diese Mischung wird das wahrscheinlich noch weiter anheizen. Und deswegen sind beide Bündnisse, auch wenn ich viele Einzelne davon, die da aktiv sind, sehr, sehr schätze und kenne, ist das typische Kampagneninstrumentarium. So steht es übrigens auch in der Tagesschau. Ulrich Schneider ist sich sicher, dass die Partei verboten werden muss. Dann steht hier, oder er sagt selber, es wird das ganz übliche Instrumentarium einer guten Kampagne eingesetzt werden, sprich an die breite Öffentlichkeit gehen, in den sozialen Netzwerken tätig werden, aber natürlich auch massiv Lobbyarbeit gegenüber Parlamentarierinnen und Parlamentarierinnen und gegenüber Staatsorganen. Und genau diese Kampagnenarbeit ist aus meiner Sicht Teil des Problems, weil sie sich nicht damit auseinandersetzt, wie können wir eigentlich selber soziale Politik machen, die sich wiederum in diesen Staatsorganen festsetzt. Und es ist eine sehr, sehr auch ja hilflose, ein bisschen naive Sicht darauf, über die sozialen Medien, über den guten Lobbyismus an die guten Parlamentarierinnen und Parlamentarierinnen heranzugehen und sie vom besseren Argument zu überzeugen, nämlich dass die Menschenwürde unantastbar ist, so redlich das Unternehmen, sehr ist es, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Und Ulrich Schneider, den ich in vielen Hinsichten schätze, aber ist so ein Repräsentant dieses ständigen Appellierens und Lobbyierens, dass wir als Linke in einer Gesellschaft, wo wir sehr, sehr wenig gesellschaftliche Macht haben, wahrscheinlich nicht ausreichen wird. Und in diesem Sinne, ich möchte euch nicht demotivieren, nicht gänzlich zumindest, aber zumindest ein bisschen einordnen, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten auf dem Spiel steht und eben welche verschiedenen strategischen Ansätze es geben könnte. Und Hyperpolitik dreht sich ja eben darum, dass es auch langfristigen Machtaufbau, dass es auch eine langfristige Widerstandskultur braucht, die überhaupt eine Wiederteilhabe von Menschen jetzt jenseits von Social Media, jenseits von kurzfristigen Aktionen überhaupt möglich macht. Und wir enden ja immer mit einer guten Nachricht. Und eine gute Nachricht, endlich geht es mal wieder um Streiks, ist, dass die IG Metall in der in der Metall- und Elektroindustrie satte, weiß nicht, ob es wirklich so satt ist, aber jedenfalls 7% Gehaltslohnerhöhung fordern und 7%. Ja, das ist jetzt dadurch, dass die Inflation ein bisschen zurückgegangen ist, trotzdem noch eigentlich eine, würde ich sagen, ganz solide Forderung. Und eben die IG Metall kann das ja immer auch noch stemmen und stellen als mächtigste Gewerkschaft in Deutschland. Aber auch hier wieder, die Arbeitgeber haben gleich gesagt, für sie wäre sogar, und das ist jetzt wirklich der größte Witz überhaupt, eine Nullrunde zu viel. Also das Gehalt ist quasi schon zu hoch, was angesichts der Reallohnverluste der letzten Jahre, also durch die Bank, natürlich die unteren mittleren Einkommen trifft es immer noch am härtesten, Lebensmittel- und Energiepreise, aber nichtsdestotrotz, also eine Nullrunde ist zu viel, ist wirklich, also irgendwann werden die Arbeitgeber auch ein bisschen wahnsinnig. Und in dieser Hinsicht ist 7% aus meiner Sicht ist fast noch geschmeidig und ist aber zwischen null und dem, was man machen könnte, vermutlich verhältnismäßig. Jedenfalls ist das wieder so ein nächster Schritt, eine nächste Welle auch von Streiks, die natürlich jetzt auch weitergehen werden. Und ja, wir wünschen den Kolleginnen und Kollegen, wenn es dann losgeht in der Metall- und Elektroindustrie, alles Gute, aber nicht nur alles Gute, sondern eben auch viel Kampfkraft dahingehend, weil auch das erleben wir immer wieder, die Angriffe der Arbeitgeber werden nicht nachlassen. Und ich habe es ja schon häufiger gesagt, die Arbeitskämpfe der IG Metall sind insofern auch immer ein bisschen vorausschauend für andere Arbeitskämpfe dann im öffentlichen Dienst und in anderen Bereichen, weil eben die IG Metall es sich noch leisten kann, weil Christiane Benner, die Vorsitzende der IG Metall, glaube ich, auch einen guten politischen Riecher hat und sagt, wir brauchen Milliardeninvestitionen, wir brauchen eigentlich starke Gewerkschaften, um den Umbau der Wirtschaft, um die Transformation zu schaffen. Also sie verbindet eigentlich auf eine gute Art und Weise immer wieder auch die Gehaltsforderungen der IG Metall ihrer Gewerkschaft mit politischen Forderungen. Und das ist eine sehr, nicht nur kluge Herangehensweise, sondern zeigt eben auch, dass das tatsächlich eine Form von gesellschaftlicher Macht ist, die den Arbeitgebern und im Zweifel eben auch der Regierung und anderen mehr Angst macht als vermutlich die ein oder andere Demo, die sie aussitzen können, oder vermutlich als sogar Panorama-Recherchen, die sie überführen. Die meisten, wie wir sehen, Minister sitzen das einfach aus. Ein Streik kann man nur sehr schwer aussitzen. Insofern in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Woche. Macht auf jeden Fall politisch gern weiter. Ich freue mich über Kommentare auch zu dieser Folge. Und ja, wir sehen uns in der kommenden Woche. Bis bald.
Das war Hyperpolitik. Wenn du Ines unterstützen willst, abonniere das Magazin über den Link jacobin.de/hyperpolitik. Vielen Dank.